Angst ist ein unglaublich schlechter Ratgeber. Wir denken nicht nach in dem Moment, wo wir Angst haben, vielleicht wie wir es sollten. Ich denke nicht, dass der Markt verschwindet für menschlich gemacht, aber insbesondere nicht in Deutschland.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Unser heutiger Gast ist Chris Kling von den Klangkantine-Studios in Darmstadt. Seine Studios und er haben seit 2009 über 1000 Projekte im Bereich Musik- und Hörbuchproduktion realisiert. Und Chris selber ist Musikproduzent, Musiker und Toningenieur. Und heute reden wir mal ein bisschen über schwerpunktmäßig über Hörbuchproduktion. Herzlich willkommen, Chris.
Hallo zusammen. Hello. Danke für die Einladung schon mal.
Wir sprechen jetzt ja auch mit dir, um so ein bisschen die Leute reinzuholen, die jetzt vielleicht sagen, okay, KI-Podcast, ich habe aber gar nicht so eine Vorstellung, was ist eigentlich die Alternative, also wie ist denn die alte Welt so? Beim Thema Hörbuch, denke ich mal, ist vor allem für jeden offensichtlich, das dauert eine Zeit, das einzusprechen. Mhm. Also ich würde mal behaupten, es ist auch nicht mit der einfachen Länge getan. Also wenn man jetzt eben ein Buch mit, sagen wir mal, 2 Stunden Länge oder 10 vertont, dann dauert das ja im Studio oft die doppelte Zeit. Wie lange würdest du sagen, sind so die Projekte im Schnitt bei dir? Also was hast du da für Wälzer? Und vielleicht können wir dann auch gleich nochmal über die Kosten sprechen, weil das ist ja so ein bisschen das Argument, was von Leuten kommt, wenn sie sagen, die KI macht das alles viel, viel günstiger.
Mhm. Genau, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, um so ein bisschen unser Modell zu veranschaulichen. Wir haben angefangen, verstärkt auf das Produkt Hörbuch zu setzen, circa im Jahr 2016, weil wir, da kamen so die ersten Verlagsanfragen rein und davor hatten wir nicht so einen Schwerpunkt darauf und wir haben relativ schnell gemerkt, boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja, das ist aber Arbeit, die wir sehr gerne machen, weil wir sehr gerne, und das ist auch, glaube ich, unser USP so ein bisschen geworden, dass wir nicht auf diese schnelllebige Werbewelt gesetzt haben, sondern auf alle Produkte, die ein bisschen mehr Zeit haben, die länger brauchen und auch eventuell redaktionelle Unterstützung benötigen. Also da waren wir dann irgendwie so da, dass wir gesagt haben, hey, das gefällt uns richtig gut. Was uns nicht so gut daran gefällt, ist, es ist sehr viel repetitive Arbeit, wo wir gedacht haben, das muss besser gehen. Und dadurch, dass ich auch gegründet hatte damals mit einem Programmierer zusammen, da haben wir uns dann die ersten Gedanken gemacht. Was könnte man denn verbessern? Und das war eigentlich dann so ein ongoing process, bis wir dann hier stehen, zu dem Prozess, der uns auch quasi dazu verleitet hat, dann auch im Verlauf des letzten und vorletzten Jahres eine eigene Marke mit Klangkantine Audiobooks für unser Hörbuch- und Hörspielprodukt zu kreieren. Und ich glaube, das ist auch einfach die Sache, die uns da auszeichnet, dass wir die Prozesse so weit optimiert haben, dass wir A, mehr Spaß daran haben, es zu produzieren, aber natürlich ist auch zu einer stabileren Qualität, als wir auf dem Markt gesehen haben, tatsächlich günstiger anbieten können, weil wir auch gemerkt haben, dadurch, wo man suboptimal menschliche Ressourcen einsetzt, kommt es auch zu Flüchtigkeitsfehlern. Und in sehr, sehr vielen populären Büchern sind immer noch doppelte Sätze drin. Wir können uns denken, wie kann denn sowas passieren? Mhm. Ja, dass da noch ein doppelter Satz drin ist. Hat das denn niemand noch mal gehört? Mhm. Ja, und so Sachen. Natürlich, uns passieren auch Fehler, aber dann ist da irgendwie ein entscheidender Prozessfehler passiert. Ne? Da ist niemand ganz frei von, aber wir versuchen, das ist unser Einsinn, das eigentlich zu nullen. Und deswegen zurück zu deiner Frage, sind diese Prozesse so gestrickt, dass ich diese Frage so straightforward gar nicht beantworten könnte, denn es ist die Frage, welchen Teil des Prozesses du meinst, würde ich dich vielleicht nochmal fragen.
Okay, also ich war jetzt erstmal bei Einsprechen, dann kannst du uns ja vielleicht die verschiedenen Schritte nochmal so chronologisch darlegen, was noch alles bei euch in der Kette passiert, bevor das Ding am Schluss irgendwo zu downloaden oder anzuhören ist.
Richtig, genau. Also ganz wichtig finde ich, und das wird oft unterschätzt, auch von uns am Anfang, ist, bevor dem Einsprechen eigentlich besteht schon relativ viel Arbeit. Wir bekommen Skripte von Auftraggebern, das sind Verlage, aber auch Self-Publisher. Und da muss man natürlich auch mal überlegen und nochmal drüber gucken, Moment mal, ist hier alles klar soweit? Ja, müssen hier noch irgendwelche Aussprachehinweise angefordert werden? Sind noch irgendwelche Verweise im Text? Gibt es Schaubilder, die noch irgendwie adaptiert werden müssen und so weiter und so fort? Und das ist immer kundenabhängig, ne? Wie viel da von uns erwartet wird als Studio tatsächlich und wie viel da auch noch von Verlagsseite kommt. Die klassischen großen Hörbuchproduktionshäuser sind da natürlich sehr weit in den Prozessen. Aber gerade von Verlagen, die vielleicht noch nicht so viel Hörbucherfahrung haben, ist es da so, dass wir da sehr tief reingehen nochmal in der Kooperation, bevor es nämlich an euch Sprecher und Sprecherinnen rausgeht, weil das ist dann immer blöd, wenn man dann Sachen bekommt und schon beim Skripte überfliegen merkt, ja, aber wie soll ich denn das bitte machen? Ja. Und das spart dann natürlich Recording-Zeit. Wir haben das gemerkt, wir haben manchmal ein paar Promi-Hörbücher. Als kleine Anekdote ist uns da beim Recording auch zum Thema Zeit eine Produktion eines namhaften TV-Moderators im Kopf, der dann irgendwie im Studio gemerkt, Moment mal, das ist überhaupt nicht die lektorierte Fassung und wer hat das überhaupt lektoriert? Ich muss da die ganzen Sachen nochmal umschreiben, das stimmt doch überhaupt nicht, was hier
Nein,
steht.
Nein, das ist halt, okay. Menschliche
Fehler
vorher.
Das ist meine Biografie.
So. Und dann haben wir dann irgendwie, glücklicherweise haben wir eine Bar im Studio und dann gab es dann immer ein, zwei Gin Tonic. Ja. Und
wow.
dann
Aufnahme.
Wurde dann bis 2 Uhr morgens durchgezogen. Das hat natürlich die Recording-Zeit dann etwas in die Länge gezogen. War aber am Ende ein tolles Produkt und eine schöne Erfahrung. Das ist dann so generell, um deine Frage zu beantworten, gehen wir von der Recording-Zeit davon aus, dass es das 2- bis 3-fache der Spielzeit für einen Profi in Anspruch nimmt. Das passiert entweder bei uns vor Ort oder, ne, Sebastian, bei dir sieht man, es gibt auch einige Leute, die haben sehr sophisticated Home-Studios oder wir haben in ganz Deutschland Partnerstudios, in denen wir auch aufnehmen. Das ist auch immer sehr stark von dem jeweiligen Sprecher oder der Sprecherin abhängig, wie deren präferierter Modus operandi ist. Es gibt Leute, die wollen mit Regie aufnehmen. Es gibt aber mittlerweile mehr Leute, die sagen, auf gar keinen Fall mit Regie, bitte. Ja, bitte bereite mir das gut vor und wir bereiten es gut nach, aber ich möchte das in meinem Workflow machen, so wie ich das möchte. Da sehen wir eine Zunahme und das haben wir halt relativ stark auf die Bedürfnisse der jeweiligen Sprecher und Sprecherinnen gemacht. Und glücklicherweise vor Corona haben wir angefangen, sehr viel Cloud-basiert zu arbeiten. Wir als Firma sind auch 100% in der Cloud. Jeder Datensatz ist immer in Echtzeit in der Cloud verfügbar. Und lustigerweise arbeiten wir fast alle vor Ort. Also Homeoffice macht so gut wie nie jemand, außer ich jetzt gerade mal ausnahmsweise. Aber das ist eine freie Entscheidung, obwohl es jederzeit gehen würde. Aber irgendwie sind wir dann doch alle gerne beisammen.
Euer Studio sieht auch toll aus. Also ich habe die Bilder gesehen und war schockverliebt so. Ich glaube, es ist im Untergeschoss und man muss sich so vorstellen, ihr habt diese alten Kellergewölbe, sind es nicht, aber es gibt so Trägerstützen irgendwie.
Genau.
Alles weiß gestrichen und dann mit so Holzelementen diesen Gemütlichkeitsfaktor da reingebracht.
Ja.
Und dann eben so eine Retro-Couch in einer Bar und so.
Das klingt so, als wenn das für Menschen gemacht worden ist.
Ja, richtig.
Was ja ein total schräger Ansatz ist.
Ja, ich weiß auch nicht, ne? Immer diese Menschen, was alle Leute immer damit haben. Aber
die
nee,
nehmen nur
Spaß
Platz
beiseite.
Weg und machen Dreck.
Richtig, es ist einfach der oft zitierte Satz, wenn man schon mehr Zeit dort verbringt als zu Hause, dann soll es sich wenigstens so anfühlen. Ne?
Cool.
Und das war dann auch unser Ansatz, weil wir natürlich auch von der Musik kommen und da verbringt man immer auch sehr, sehr viel Zeit am Stück da, neben uns auch die Musiker. Und es war auch tatsächlich dieses Ansinnen, einen inspirierenden Ort zu schaffen, in dem man einfach gerne auch kreativ ist. Und das soll es auch weiterhin bleiben.
Das klingt halt für mich auch sehr nach dieser Ensemblearbeit, die ich persönlich ja auch, also auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Werbung, total toll finde, weil du sagst, inspirierender Ort, man ist zusammen und vielleicht sagt irgendjemand was und es kommt, also ich meine jetzt gar nicht Regie oder so, sondern einfach irgendeine Idee kommt auf und man macht auf einmal diesen Satz komplett anders, hat ein ganz anderes Ergebnis, hat eine andere Intonation. Das ist natürlich ein magischer Moment und das kann in so kleinen Orten am schönsten passieren, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns entfalten können natürlich und wo dann eben auch Profis mit Profis arbeiten. Das ist super.
Richtig, genau. Das sehen wir auch so. Ich meine, natürlich, wir haben gemerkt, durch diese Arbeitsweise in der Cloud, die wir haben, wir hatten das große Glück, ein paar Jahre vor Corona damit angefangen zu haben und als es dann leider Gottes, wie wir alle wissen, erstmal nicht mehr ging oder nur sehr lückenhaft, war das ein großer Segen, ja, dass diese Workflows einfach schon etabliert waren und wir uns nicht ad hoc irgendwas überlegen mussten. Und das war dann für uns auch tatsächlich ein großer Wachstumsfaktor, muss man auch so sagen, dass wir gerade so ein Produkt wie Hörbuchproduktion schon auch tatsächlich zeitlich asynchron durchstrukturiert hatten und das auch dann in der Masse einfach auch umsetzen konnten. Also ich meine, wir produzieren einige hundert Hörbücher im Jahr für sehr viele kleine und große Kunden von uns und das war dann wirklich eine Sache, die uns auch ermöglicht hat, natürlich auch das Herz zerrissen hat, dann dieses große, schöne Studio so zu sehen und großenteils leer über diese ganzen Jahre. Aber was du sagst, Anna, ja, also es ist natürlich glücklicherweise viel wiedergekommen, aber das werdet ihr auch gemerkt haben, viel auch nicht, weil viele Kunden haben auch gemerkt, ja Moment, wenn das so einfach ist, ja, warum zahlen wir dann Anfahrt, Hotelaufenthalte und so weiter und so fort? Das ist natürlich wiedergekommen für einige Sachen, aber wir merken dann doch eher für, ich nenne es immer mal Leuchtturmprojekte. Ja? Es gibt immer Projekte, die sind auf die breite Masse angelegt. Ne? Bei Hörbüchern sind es so Backlist-Titel, die man einfach versucht, gut, qualitativ gut umzusetzen. Aber es gibt auch immer wieder Projekte, die wirklich durch gewisse Umstände, sei das manchmal, weil es wirklich als Vorzeigeobjekte so produziert werden soll oder einen sehr hohen Liebhaberfaktor innerhalb eines Auftraggebers hat, genau so umgesetzt werden sollen, dass es passt. Und deswegen machen wir beides. Aber man muss leider Gottes auch eingestehen, dass die breite Masse an Aufträgen natürlich versucht wird, auf Effizienz getrimmt zu werden und da haben wir aber auch Prozesse, damit wir die Menschlichkeit nicht verlieren und vor allem, ganz wichtig, keinen Qualitätsanspruch auf Kompromisse angewiesen sind, gerade was Regie angeht und Genauigkeit und so weiter und so fort.
Meinst du aber, wir haben uns selbst schon so ein bisschen aus dem Game zurückgezogen und damit der KI den Weg quasi noch bereitet, weil man sagt, der Kunde kann jetzt ja schon über eine Session von zu Hause einfach zuhören oder ist quasi remote häufiger mal in so einem Studio zu Gast, als das jetzt früher der Fall war. Und dann ist der Schritt nicht mehr so weit, dass er dann in Anführungszeichen einfach nur noch eine KI promptet. Also weißt du, ist das schon durch diese Corona-Situation bei dem Kunden etwas quasi weggebrochen, was er jetzt gar nicht mehr so vermisst? Der Cappuccino bei euch, das gemeinsame dran arbeiten, die Reise dorthin, dieses ganze inspirierte Ding so?
Das ist eine gute Frage. Also ich, als du jetzt geredet hast, ist mein erstes Bauchgefühl gewesen, ich glaube, das sind zwei Themen, die irgendwie vielleicht korrelieren zeitlich, aber nicht kausal zusammenhängen, würde ich sagen. Ich meine, das eine ist ja diese Remote-Aufnahme. Viele Leute sagen ja, dass Corona fungiert hat wie ein Katalysator in vielen Kategorien, dass diese ganzen technischen Entwicklungen und auch in diese Richtung mehr Remote zu machen immer schon da waren, aber durch Corona ging es nochmal schneller, dass irgendwie einen großen Sprung gegeben hat in der Nutzung.
Der Einsatz dann einfach befeuert.
Genau. Oder so, ne? Ja. Und das ist ja erstmal nichts mit KI zu tun, das sind ja wirklich einfach Möglichkeiten, die es schon lange gab. Natürlich hat sich das in einer gewissen Weise normalisiert. Wir persönlich merken aber schon, das haben wir auch schon während Corona gemerkt, sehr schnell, dass manche Sachen gehen, manche Sachen nicht so gut. Wir haben tatsächlich auch ein komplexeres Audio-Identity-Projekt in der Corona-Zeit umgesetzt, wo es sehr stark davon abhing, auch mit Kunden Feedback einzuholen und sehr eng zusammenarbeiten auf einer kreativen Ebene. Ne? Weil wenn es um so eine Identität geht, dann muss man sehr viel mit den Leuten auf den Zahn fühlen. In welche Richtung gehen wir hier? Wollen wir das so oder diese Richtung? Und da bin ich der Meinung, das klappt menschlich, wenn man sich in einem Raum befindet, besser. Und zwar jetzt nicht aus irgendwelchen harten Gründen, so wie das geht nicht, sondern einfach so diese zwischenmenschlichen Nuancen zu fühlen. Das ist natürlich am Telefon schon mal besser als E-Mail, mit Video noch mal besser als nur mit Telefon, aber im echten Leben ist die Kommunikation tatsächlich oft effizienter, wenn es diese Projekte gibt.
Audio Identity muss man vielleicht kurz einordnen. Da geht es um häufig einen Jingle oder eine Soundwelt, in der ein Unternehmen stattfindet. Ne? Willst du das
richtig
noch kurz irgendwie
genau
ein bisschen beschreiben?
Also Audio Identity definieren wir nicht nur als, oftmals haben wir so eine Frage, okay, wir brauchen ein Soundlogo oder ein Jingle. Das ist das, was angefragt wird. Wir merken dann aber sehr oft, dass noch mehr dahinter steckt, was eigentlich die Bedürfnisse sind. Ja, dann brauchen wir natürlich auch irgendwie ein Musicbed, was wir uns auf unsere Imagefilme legen. Das sollte dazu passen. Vielleicht soll das auch modular aufgebaut sein und so weiter und so fort. Und da geht es natürlich um sehr viel weiche Kriterien. Ne? Wie klingt ein Unternehmen, das erstmal zu definieren? Erste Anhaltspunkte sind dann die visuelle Identität. Oft bei größeren Unternehmen gibt es da schon ein Style Guide, was oftmals schon Rückschlüsse darauf zutrifft. Aber das sind halt alles Sachen, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Und da ist es halt auch wichtig, auch ein Gefühl voneinander zu bekommen. Auch schon in der Angebotsphase laden wir da auch ganz gerne ein und sagen, und das ist dann menschlich, bei einem Kaffee tatsächlich besser, um einen Eindruck zu bekommen, okay, besitzt diese Person für unsere Kunden die Möglichkeit, uns sich empathisch in uns hineinzufühlen, und andersrum denken wir, dass wir dieses Unternehmen so gut verstehen können, dass wir uns damit wohlfühlen, das in Klang umzusetzen, und haben wir genug Informationen darüber, und das sind oft Sachen, die zwischen den Zeilen mitschwingen.
Das finde ich sehr spannend.
Das ist ein größeres Unternehmen aus der Verkehrsbranche, mehr kann ich leider dazu nicht sagen.
Okay. Nein, was ich daran aber interessant finde, ist, das, was du gerade zusammengefasst hast, setzt ja eine wirklich umfassende Bildung auf eurer Seite auch voraus. Und ein selbstbewusstes Herangehen an Audioarbeit. Also ihr müsst Fragen stellen. Das heißt, jemand kommt zu euch und sagt, ich möchte einen Jingle. Aber ihr hört als Profis heraus, anscheinend will der nicht einfach nur einen Jingle. Da geht es hier gerade um viel mehr. Und das kannst du natürlich nur raushören, weil du Erfahrung hast, weil du dich umfassend gebildet hast in dem Bereich, weil du weißt, was du machst. Und mein Eindruck ist an vielen Stellen, das haben wir in anderen Folgen auch schon thematisiert, dass wir viele AnbieterInnen haben, die sich nicht umfassend mit ihrem eigenen Thema auseinandersetzen und eben einfach Dienst nach Vorschrift machen. Sagen, Kunde kommt, will Audio-Jingle, ich mache Audio-Jingle. Kann ich billig machen, kann ich auf Knopfdruck machen. Aber das ist genau dieses Ding, zu antizipieren und, was du sagst, im Raum im Grunde eine Vibration zu fühlen, eine Schwingung zu fühlen, zu entdecken, was ist denn in dieser Person, die für dieses Unternehmen, ja genau, was ist denn da eigentlich noch möglich? Und zwar nicht so, ich will dir das verkaufen, sondern ich möchte gerade, dass du mit einem guten Ergebnis rausgehst, und ich kann das bieten, weil ich das alles anbieten kann.
Die meisten Erfahrungen, die wirklich, wirklich gewinnbringend sind in dieser Sache, sehe ich eigentlich auf der Soft-Skill-Seite, insbesondere beim Thema Empathie. Also es hat auch viel damit zu tun, nicht nur zu sagen, ah, das haben wir schon mal gemacht, ihr seid eh so ähnlich wie das Unternehmen X, das kennt ihr bestimmt auch als Sprecher, sondern zu sagen, Moment mal, ihr wollt euch bestimmt auch genau davon absetzen, und alle Unternehmen und Kunden, Dienstleister, Verlage, wer auch immer, ist ja eigentlich auf der Suche nach etwas, was ihn besonders macht, und wir, wenn man das so will, als Agentur auch, ja, Audioproduktionshaus, Audioagentur, wie auch immer, sind eigentlich genau darauf aus, das wirklich festzustellen. Also was macht euch im Kern eigentlich aus? Was macht euch besonders? Also man ist sehr schnell dabei, wenn man das oberflächlich betrachtet, da sagen, ah ja, das klingt so, ne, wenn ich jetzt, blödes Beispiel, ja, das sind jetzt nicht die Kunden, für die wir die Audio-Identity gemacht haben, aber als Beispiel BMW, ah ja, Luxusmarke Deutsch, das klingt so wie Mercedes, da machen wir das so ähnlich so. Ist naheliegend, wenn man sich nicht viele Gedanken drüber macht, und jeder guckt auch erstmal links und rechts, aber ich glaube, gerade, ne, also zum Thema dieses Podcasts ist eigentlich genau das Gegenteil, das wirklich zielführende, was den Mehrwert bietet, ist zu sagen, was grenzt euch genau ab, was macht euch besonders, und genau das mit dem Kunden zu erarbeiten und herauszustellen. Und das sind natürlich auch Sachen, die erstmal vielleicht etabliert werden müssen. Je mehr man davon abweicht, was man vielleicht schon mal gehört hat, desto mehr kann es passieren, dass jemand sagt, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und ne, das ist ja aber auch in visuellen Branding-Kampagnen ganz oft der Fall, dass man sich vielleicht erstmal an was gewöhnen muss und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch Empathie. Auch Empathie für vielleicht Hierarchiestrukturen. Also wer sind die Entscheider? Habe ich mit denen zu tun? Macht man was Tolles? Nimmt die Leute, mit denen man zu tun hat, an Bord? Und dann wird es dem Vorstand vorgestellt ohne Kontext, und dann denkst du, wir müssen noch mal ran. Das sind diese ganzen spannenden Themen, wo ich sage, das macht sehr viel leichter, wenn man zum Teil, also wir arbeiten da immer hybrid, also für leichte Revisions vielleicht, dann macht man das remote, aber vielleicht für Kickoffs und so weiter und so fort macht man das auch gerne mal direkt vor Ort. Und das betrifft natürlich auch die Arbeit mit Sprechern und Sprecherinnen.
Das ist natürlich komplett konträr zu der One-Click-Wonder-Mentalität. weil es Zeit investieren erfordert und sich damit beschäftigen und also wirklich gerne mit dieser Produktion, mit diesem Auftrag Zeit zu verbringen. Und es nicht Richtig. Als etwas zu sehen, was erledigt werden muss.
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst und ich würde dir recht geben, aber diesen Podcast ein bisschen interessanter und vielleicht auch ein bisschen streitbarer zu machen.
Das möchten wir nicht, nein, bitte nicht.
Würde ich sagen, ich bin, sage ich mal was Provokantes, ich bin großer Fan von technischen Neuerungen, von Software. Wir haben 3 Python-Entwickler bei uns im Team und wir experimentieren auch sehr viel mit KI.
Und, vielleicht sollen wir das auch nicht zu streitbar werden, sondern sagen, wir sind auch nicht gegen KI.
Super,
also,
ja.
Wir sind beide auch, also ich bin Zocker, der Aha, Sebastian ja. baut auch gerne rum. Also es geht gar nicht darum zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber bitte führ weiter aus.
Genau. Was mich daran fasziniert, ist vielleicht damit eine kleine Anekdote aus meiner Zeit, als ich hauptsächlich noch Musik produziert und gemischt habe. Und das ist auch immer wieder, was ich meinen Kollegen sage, Leute, die wir anlernen, sagen, wenn du wirklich kreativ sein willst, musst du das Handwerk ausblenden. Weil ich finde immer, wenn du in dem Moment, wo du dir Gedanken darüber machst, wie du etwas handwerklich ausführst, bist du beim Handwerk. Da bist du nicht bei der Kunst. Wenn du einen Mix machst und dir jetzt die nächsten Gedanken darüber machst, welches Plugin du jetzt anwendest und wie ich da hinkomme, um das, diese sehr, sehr elusive, diese sehr schnell verschwindende Idee von einer Vision hörst, wie du es gerade haben willst. Und nicht den linearen Weg siehst, wie du relativ schnell dahin kommst, dann verlierst du dir wieder. Dann bist du nicht bei der Kunst, dann bist du beim Handwerk und das lenkt dich davon ab, deine Vision schnell umzusetzen. Und das hat man in vielen Arbeitsschritten und auch in vielen Professionen, denke ich, beobachtet man, dass je schneller man handwerklich seine sehr menschliche Vision, die man hat, von diesem Gesamtwerk umsetzen kann, desto unmittelbarer und direkter kann man sich darauf verlassen, dieses Gefühl, und ist man nicht abgelenkt von einfach nur gutem Handwerk. Ne? Jetzt um ein Beispiel zu machen, ich höre vielleicht, irgendwie im Chorus muss das so und so weit aufgehen und ich möchte da nochmal diese Strings drin haben und man hört es in dem Moment im Ohr. Wenn man aber einen halben Tag daran ist, dann merkt man irgendwie, wie hatte ich es mir nochmal vorgestellt? Ich habe es doch vor meinem geistigen, nicht Auge, sondern Ohr schon gehört. Mhm. Ja. Und dann habe ich es irgendwie verloren und dann ist es irgendwie weg. Deswegen haben wir relativ schnell angefangen und das ist bei allen Produkten eigentlich, wenn man ehrlich ist, im mehr oder weniger so. Deswegen haben wir sehr schnell angefangen, sehr, sehr viele Arbeitsschritte immer weiter zu vereinfachen. Überall, wo ich etwas 3-mal für ein Produkt auf die gleiche Art und Weise machen muss, überlege ich mir, kann ich das automatisieren? Geht das schneller? Also deswegen unsere eigene Software, mit der wir auch unsere ganze Hörbuchproduktion abwickeln, die hat übrigens, auch wenn uns das oft unterstellt wird, die ist nicht KI-basiert, sondern das ist ein reines, ganz langweiliges Datenbankmodell im Prinzip, die uns aber sehr viele repetitive Arbeitsschritte, Dateien umbenennen, Dateien umsortieren, Dateien archivieren, Dateien duplizieren, Materialien rausschicken, also tausende von Kleinigkeiten komplett automatisiert. Ja? Und das ist beim Hörbuch verdammt viel Arbeit. Und auch Deadlines festlegen, Deadlines automatisch an Sprecher rausschicken, uns selber an Deadlines erinnern, wann was ist in jedem einzelnen Arbeitsschritt, Aufgaben im Team delegieren und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Aufgaben, die man machen kann, die man auch menschlich machen kann, aber um die streitet sich niemand. Ja? Also das sind keine Aufgaben, wo jemand bei uns im Team sagt, nö, das will ich jetzt auch noch weiterhin machen. Dann denkst du, oh ja, danke.
Du hast eigentlich beschrieben, du willst den ganzen Tag im Flow sein, so sagen es die
Richtig.
Musiker.
Richtig.
Ne? Wenn es möglich ist, möchtest du einfach so in so einem Tunnel arbeiten.
Genau, es gibt
Aber
ja auch dieses,
die
dieses
Schritte
tolle
waren
Buch.
Dir bekannt. Die Bitte? Schritte waren dir bekannt. Du wusstest, welche Schritte ja. durchgegangen werden müssen.
Richtig.
Und du hast das automatisiert. Also du hattest die Kontrolle darüber. Du hast selber quasi deinen Prozess vereinfacht und warst dir aber vorher wie ein Profi über diesen Prozess bewusst, dieses Prozess bewusst.
Richtig. Das ist korrekt.
Du willst darauf anspielen, Anna, dass viele jetzt die Abkürzung nehmen wollen und sagen, ja, keine Ahnung, ich will von Punkt A zu Punkt B, aber wie das passieren soll, soll sich eigentlich die KI mit rumschlagen.
Kann das sein? Das meine ich. Ja, genau. Was ich sagen wollte, war, dass ich denke, dass wenn du sagst, sich nicht auf das Handwerk konzentrieren, bin ich ganz bei dir. Ich denke auch, dass wir ein intuitives Arbeiten sehr schönes. Aber wenn ich die Grundlage nicht habe, nicht verstehe, wie ich etwas erreichen könnte, dann glaube ich, dass ich diese Optionen gar nicht in mir haben kann. Und dass dieses selber sich bilden, selber ein Handwerk erlernen, als Grundlage, um es dann eben abzulegen, ganz wichtig ist.
Richtig. Und das spiegelt sich auch, wenn man jetzt beim Thema KI bleibt. Also ich finde, man muss immer aufpassen, dass man die KI nicht zu vermenschlicht, in der man sie drüber redet, weil die KI an sich gibt es nicht. In meiner Zeit, also das war, als ich das letzte Semester an der Uni Mainz die Gastdozent war und dieses Seminar gehalten hat mit Masterstudierenden zum Thema Medienkonvergenz und KI, haben wir auch erstmal damit angefangen, wirklich mal zu definieren, was bedeutet KI, weil das ist ein Überbegriff für ganz, ganz viele Sachen und mittlerweile werden aus Marketinggründen auch sehr langweilige Datenbank oder Spektralmodelle als KI verkauft, wo man irgendwie sagen muss, das sind Computer und die arbeiten hier auf die gleiche Art und Weise wie auch schon in den 80ern. Ja? Mhm. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, und um nicht in so eine Technikfeindlichkeit reinzukommen, weil beides passiert. Es gibt so die Technikoptimisten und die Feinde, und ich denke, das ist auch normal, das gab es bei allen technischen Neuerungen. Ich habe eine Schwäche für alte russische Literatur um die letzte Jahrhundertwende, Tolstoi, Dostojewski und so fort. Und da sieht man an manchen Anekdoten, Zeitzeugnisse, beispielsweise als Zugfahren und Lesen sich normalisiert hat, dass irgendwie der Protagonist in einem Buch sich darüber auslässt, wie schlimm das doch ist, dass die Leute nur noch in Bücher und Zeitung gucken und nicht mehr miteinander reden. Und ob das denn für die menschliche Gesundheit gesund sei und nicht gesundheitsschädigend, so schnell von A nach B zu gehen, was es mit unserer inneren Uhr macht. Also ich glaube, man sieht daran, in jeder technischen Entwicklung gab es immer so eine Art Feindlichkeit demgegenüber, aber auch die Optimisten. Und ich denke, es gibt zwei Rückschlüsse daraus. Nummer eins, das ist immer so ein Generationsding, und die alte Generation denkt immer, wenn was Neues kommt, Mensch, das ist schlimm, und daher merkt man danach, es war doch gar nicht so schlimm und man gewöhnt sich an alles. Oder aber auch, Nummer zwei, mit jeder dieser Neuerungen sind wir tatsächlich als Menschheit degradiert und wir werden immer dümmer. Ja, ich meine, so kann man es auch sehen. Wahrscheinlich ist die Lösung, wie so oft, irgendwo da in der Mitte. Ich denke generell aber zu dem Thema, Angst ist ein unglaublich schlechter Ratgeber. Ja, also ich denke, da gibt es auch evolutionär, kann man sich da irgendwie auch reinsteigen und sagen, okay, wir können zur Flucht oder zum Angriff ausschlagen, aber wir denken nicht nach in dem Moment, wo wir Angst haben, vielleicht wie wir es sollten. Ich hatte selber Anfang letzten Jahres, bin ich ehrlich, ein bisschen Angst, und ich habe das gesehen und habe gedacht, was kann man tun? Ich meine, es geht ja da hier nicht nur um Sprecher und Sprecherinnen, es geht ja weitreichend um die gesamte Medienbranche. Mhm. Und haben gesagt, Mensch, wir laden ein paar von den Entwicklern ein und machen einen Offsite. Also wir gehen raus aus dem Betrieb, gehen 3-4 Tage irgendwo anders hin, wir sind in den Schwarzwald gefahren und probieren mal alles aus, was geht mit KI. So, was bedeutet das für uns? Einfach um Rückschlüsse zu haben. Und wir haben wie so eine Mischung zwischen Offsite und Hackathon und natürlich auch Barbesuchen zu dem Thema und Spaziergängen.
Da war er wieder, der Gin Tonic. Ja?
Genau. Und gucken mal, wohin das führt. Und das Spannende ist, dass wir, und das kommt auf deine Frage zurück, Anna, gemerkt haben, sehr deutlich, das alles so geballt über 3 Tage mal zu machen, was geht? Was geht aber auch nicht? Also so ganz, ob man das jetzt gut finden oder nicht, ist auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Aber zu merken, wo kann es uns helfen, theoretisch auch? Und wo sehen wir auch, ob wir das nun gut finden oder nicht, ein Marktpotenzial, gegen das wir vielleicht auch ja nicht machtlos sind? Also worauf sollen wir uns fokussieren?
Das ist ja auch genau der Sinn dieses Podcasts. Deswegen quatschen wir, damit wir alle auf einem Wissensstand sind und das ehrlich beantworten können, die Frage, wo geht's denn hin so, ne?
Genau. Und wir haben gemerkt, ja, es gibt ein Riesenpotenzial, auch gerade im Hörbuchbereich, auf den wir sehr verstärkt gesetzt haben in den letzten Jahren. zum Thema KI. Und ich denke auch, muss man so ehrlich sein, das wurde auch schon in einer letzten Episode von euch gesagt, dass die Sprecher, die jetzt menschlich vielleicht keinen so einen großen Mehrwert bringen, weil es relativ wenig empathisch gelesen ist, das ist natürlich eine Gefahr tatsächlich, weil das kann man natürlich auch relativ leicht durch eine ebenfalls unempathische KI ersetzen. Aber wir sehen nach wie vor ein sehr großes Potenzial an menschlichen Hörbüchern, weil wir auch ganz klar gemerkt haben, okay, eine KI ist gut da drin, Sachen zu replizieren. Also gerade für Genres, wo sehr viel auch repliziert verfasst wird und wo auch im hohen Maße schon mit KI geschrieben wird, das haben wir auch gemerkt, das sagt nur niemand so richtig, oder mit KI übersetzt wird. Es gibt sehr, sehr viele, die das schon länger machen. Und da funktioniert das, glaube ich, auch gut, und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu, auf den Menschen, auf diesem Massenmarkt. Aber ich denke nicht, dass der Markt verschwindet für menschlich gemachte Hörbücher, insbesondere nicht in Deutschland. Und ich denke, dass das auch etwas ist, worauf man sich dann vielleicht auch verstärkt konzentrieren sollte. Also das, was wir eingangs mit dieser Identity gemacht haben. Eine KI ist sehr gut in Shortcuts wählen. Also eine KI ist auch sehr gut, um Brainstorming anzuregen. Eine KI ist sehr gut, um ein gesundes Mittelmaß einfach sehr schnell anzubieten. Und das kann uns helfen, und ich sehe es da ganz relativ, momentan noch auf jeden Fall, sehr optimistisch, dass uns das auch helfen kann, uns auf die Sachen zu fokussieren, wo sie eben nicht ausreicht. Also uns vielleicht auch darauf helfen zu fokussieren, auf die menschlichen Aspekte, wo es drauf ankommt. Ich muss beispielsweise nicht, ich greife einfach mal vor, jeden Flüchtigkeitsfehler irgendwie selber finden und jeden Schnitt selber setzen, aber ich möchte doch die Regie nicht aus der Hand geben oder die Performance in dem Falle, wo es wirklich auf die menschlichen Faktoren ankommt und diese letzten Beurteilungen treffen.
Aber sag mal bitte, wenn du jetzt davon sprichst, dass die KI die etwas weniger akzentuierten Sprecher, Kollegen und Kolleginnen ersetzen kann, wenn du sagst, dass das ist dann schon jetzt hörbar, dann würde ich noch die Frage im Kopf haben, ist es denn wirklich aktuell zumutbar? Also mit den Sachen, die ich gehört habe, würde ich sagen, da überlebe ich keine 20 Minuten, wenn ich das als Konsument irgendwie jetzt mir reinziehen würde. Und schon gar nicht würde ich dafür irgendwie Geld zahlen als Hörbuch.
Letzte Woche kam in Deutschland auch der 11 Labs Reader auf den Markt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Nee. Gut, 11 Labs ist ja so ein bisschen Vorreiter auf den Stimmen, die noch am menschlichsten klingen. Und die haben diesen Reader auf den Markt gebracht. Das ist eine App, die ist gratis. Und da kann man ein EPUB reinladen. Man kann auch im EPUB mitlesen und sich das vorlesen lassen von einer Stimme seiner Wahl. Auch von James Dean, wenn man das möchte. Auch von Promi-Stimmen.
Oha.
Und das ist in Echtzeit und völlig gratis. Ja. Und ich kann nur jeden einfach mal einladen, das einfach auszuprobieren. Und ich denke, die Frage, ob das jetzt akzeptabel ist von der Qualität, das werden die Konsumenten in ihrer Gesamtheit entscheiden. Das ist, natürlich sind wir in unserer Bubble und wir alle, wie wir hier zusammensitzen, virtuell vereint, sind mit Sicherheit der Meinung, oh, da geht aber noch einiges, ne? Und das kann man so nicht machen, das ersetzt niemanden. Aber ich muss ehrlich sagen, wir persönlich haben uns das schon länger gedacht. Wir haben uns letztes Jahr die Frage gestellt, ob wir tatsächlich auch einsteigen auf den Markt mit KI-generierten Hörbüchern und Sachen. Und wir haben immer wieder, insbesondere für E-Learnings und so weiter, überlegt, das zu tun. Weil wir plus KI mit der API-Anbindung, die wir nutzen, wir können das besser als 11 Labs das jetzt schon kann. Auch wenn wir die Modelle nutzen, aber wenn wir menschliche Regiequalitäten da reinbringen. Ich muss jetzt sagen, das habe ich auch in der Öffentlichkeit noch nie gesagt, aber dafür sehe ich tatsächlich keinen Markt mehr. Ich sehe auch für Hörbücher, die von KI generiert werden, dass sie verkauft werden, auch wenn es jetzt momentan noch produziert wird, sehe ich eigentlich langfristig keinen Markt, weil ich denke, dass eben so eine Software wie 11 Labs Reader das abdeckt. Das sind Fehler drin, das ist nicht perfekt. Aber ich denke, das ist natürlich immer wieder Kristallkugel dabei, dass wenn das zu einer Qualität, die ausreichend ist, schon gratis verfügbar ist, warum soll ich dann etwas dafür zahlen?
Lass uns doch schnell ausprobieren, wie der 11 Labs Algorithmus klingt. Ich habe es hier mal schnell ausprobiert.
So, das war jetzt die Stimme Alice.
Okay, Alice ist übrigens, kleiner Nerd-Einwand, mit englischsprachigen Samples produziert. Es gibt dort mittlerweile einen Marketplace, die auch mit deutsch-trainierten Stimmen funktionieren.
Wenn ich jetzt auf der Homepage wählen muss, sehen die Namen alle englisch aus, ne?
Also. Ja, du musst auf diesen Marketplace gehen. Ich weiß nicht, wenn du auf der Website bist, ist es auch nochmal anders als in der App.
Ja.
Und genau, und da gibt es auch diese Narration Voices, die auch mit Hörbuch und nicht mit Werbematerial trainiert werden. Und das ist schon nochmal ein Unterschied, muss ich sagen. Okay. Mhm. Ich gebe euch völlig recht, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was irgendwie total persönliche Meinung, ja, wo ich jetzt stundenlang zuhören könnte. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch sowas wie den European Accessibility Act, der nächstes Jahr auf uns zukommt, und wir haben natürlich auch viele Sachen, was Thema Barrierefreiheit angeht, was aber auch nicht nur die Menschen betrifft, an die wir gerade denken. Ich habe selber, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal den Use Case, dass ich bin ein sehr großer E-Book-Fan, beispielsweise für Sachbücher. Und ich lese unglaublich viel und ich finde das toll. Kann ich aber nicht, wenn ich Auto fahre. Und wie toll wäre es eigentlich, wenn ich mir es dann für diesen kurzen Zeitfenster einfach sagen würde, okay, jetzt lese mir mal kurz vor, ich bin gerade am Autofahren, für die 20, 30 Minuten zur Arbeit, würde ich gern weiterhören. Das würde ich nutzen. Auch wenn
das
es nicht
perfekt
ist. Das
ist auch total sinnvoll. Das muss natürlich eben dann auf Stimmen basieren, die nicht genommen wurden, sondern die gegeben wurden.
Richtig.
Die entlohnt wurden.
Genau.
Ne, also all solche Sachen ist natürlich immer bei diesen besonders amerikanischen Produktionen einfach immer in der zweifelhaft.
Bauzone.
Und die mit deutsch trainierten Stimmen, das ist leider auch ganz oft unter falschen Voraussetzungen trainiert worden, dass denen nicht bewusst ist, was hinterher mit dem Material gemacht wird. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Also wir müssen durch diese Situation auf einmal alle viel eigenverantwortlicher agieren als vorher. Man sollte das immer tun, meiner Ansicht nach. Aber jetzt haben wir eine Situation, dass besonders Menschen, die so im künstlerischen Bereich tätig waren, die ja zum Beispiel mit Werbung wenig zu tun hatten, sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, dass es nicht mehr einfach nur ist, ich gehe da hin, ich mache was Schönes und ich gehe wieder nach Hause. Sondern, was passiert damit? Und das ist natürlich bei euch wahrscheinlich auch ein Thema dann, ne? Wenn ihr Produktionen macht, was passiert mit dem Material, wie sind die Leute abgesichert und dass man euch vertrauen kann.
Richtig. Also wir haben am allerwenigsten Interesse daran, dass mit unserem Material, was durch uns aufgezeichnet wird, irgendwas eine KI gefüttert wird. Wir haben auch mit allen unseren Sprechern alle KI-Klauseln, die uns vorgelegt werden. Wir haben unsere eigenen mit unseren Kunden, die auf jeden Fall immer mit ausgeliefert wird, auch Vereinbarungen und Verträge. Wir haben es auch sogar tatsächlich in unsere Rechtsübertragung mit aufnehmen lassen, die jeder Sprecher, jede Sprecherin nach jeder Produktion mit auf die Rechnung übernimmt, dass das Training und Bildung von Trainingsdaten durch KI davon ausgenommen wird und Machine Learning. Und selbst wenn ein Sprecher sagt, hey, ich habe aber noch mal eine eigene KI-Klausel, sagen wir, ja klar, unterschreiben wir alles. Ja. Man muss aber
alles rein,
tatsächlich,
alles rein.
Also das ist völlig selbstverständlich und wir können auch jede Ängste, die dadurch entstehen und Unsicherheiten, total nachvollziehen. Ehrlicherweise glaube ich aber nicht, dass das eine Riesenbaustelle ist. Lustigerweise ist bei diesen deutsch trainierten Stimmen durch KI jeder von uns kann, und das ist eine Marketplace-Idee daraus erworden bei 11 Labs, kann Material anliefern, kann sich ein Profil errichten bei 11 Labs und seine Stimme zum Verkauf anbieten, die dann jeder hören kann. Und er kriegt jedes Mal Passive Income, wenn diese Stimme irgendwo verwendet wird. Das haben viele gemacht. In Deutschland niemand, glaube ich, unter Klarnamen. Ich habe zumindest niemanden entdeckt. Aber ich glaube, da gibt es so viel Material von Leuten, die es, man kann sagen, leider Gottes oder Gott sei Dank, das freiwillig tun, dass überhaupt nicht, wahrscheinlich gar nicht so das Incentive nach Datenklau in diesem Bereich, würde ich schätzen, ohne es zu wissen, aufkommt.
Ehrlich, weil das Niveau, würdest du auch sagen, sind professionelle Sprecher und Sprecherinnen.
Zum Teil ist ziemlich viel Schrott dabei. Da sieht man auch irgendwie Mensch X, der einfach ein Headset annimmt und denkt, ich mache jetzt so schnelle Geld, weil ich hier meine Stimme anbiete. Aber es sind auch sehr viele Stimmen, die kosten auch mehr. Also das ist das Zweifache der Credits, die dann kosten, die in sehr professionellen Studioumgebungen mit sehr professionellem Material erstellt wurden.
Naja, ich meine, wir haben ja auch, das haben wir auch wieder, das immer wieder das Thema, wir haben ja auch Leute, die auf Fiverr gute Arbeit machen. Die werden trotzdem nicht entlohnt wie professionelle SprecherInnen und sie haben auch nicht das Selbstverständnis von sich wie professionelle SprecherInnen. Weil damit natürlich auch einhergeht, dass deine Stimme einen gewissen Wert hat, auch auf dem Markt. Und deswegen spreche ich von Eigenverantwortlichkeit. Natürlich ist das für mich relevant, ob meine Stimme in irgendeinem, sagen wir, rechtsradikalen Parteispot auftaucht oder nicht. All diese Eigenverantwortung, dass man eben entscheidet, wofür man seine Stimme gibt, fällt ja dann raus, wenn man da seine Stimme gegeben hat.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Ich sage, wir haben viele Debatten geführt, lange bevor KI aufkam. Und das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also ich glaube, wir merken das sehr oft, dass sehr viele unterschiedliche Strategien von Sprecher und Sprecherinnen auf dem Markt da gefahren werden. Mhm. Wir versuchen da immer zu mediieren und zu beraten, aber letztendlich sind es ja die Sprecher und Sprecherinnen selber, die wissen müssen, wie sie sich aufstellen. Mhm. Es gibt manche, die sagen, Mist, meine Aufträge werden weniger, ich gehe jetzt noch weiter mit dem Preis nach oben. Ja? Mhm. Und es gibt Leute, die machen das Gegenteil. Es gibt Leute, die versuchen, ihre Workflows zu optimieren. Es gibt Leute, die sagen, ich wähle mir noch genau aus. Es gibt Leute, die wechseln überhaupt das Metier. Es gibt da sehr, sehr viel. Und es gibt natürlich Leute, die anfangen, ins Dumping zu gehen und auf Fiverr ihre Stimme anzubieten. Ich glaube, dass keine dieser Strategien, die ich genannt habe, jetzt für sich genommen ein Allheilsbringer sind, außer vielleicht den Workflow zu optimieren, insbesondere in Bezug auf Hörbuch. Das ist wirklich, glaube ich, eine ganz große Chance. Das Problem ist, glaube ich, einfach die Marktdynamik, die momentan auch herrscht. Dass wir in Deutschland eine Situation haben, wo glücklicherweise sehr viel transparent gehandhabt wird, wo sehr viel auch in Verbänden gearbeitet wird, wie jetzt vom VDS. Und das ist super. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man aber nicht den Kunde aus dem Auge verliert. Beispielsweise ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer den Use Case, also was wir als Agenturstudio und auch Partner für die ganzen Sprecher und Sprecherinnen, die wir auch vertreten und im Prinzip verkaufen, anbieten, ist, dass man eine Lösung findet. Zum Beispiel mit den VDS-Listen. Wen hat man vor sich? Hat man jetzt einen Self-Publisher vor sich? Oder hat man jetzt irgendwie Hörbuch Hamburg vor sich? Hat man ThyssenKrupp vor sich für einen Imagefilm oder die Metzgerei nebenan? Mhm. Das kann so in dieser ganzen Verbandskontext so filigran gar nicht abgebildet werden. Und manchmal hat man sehr, sehr viele Use Cases, die vielleicht in keine Kategorie auf einer Liste reinpassen, aber die im echten Leben wirklich etwas ist. Und das Gleiche gilt es für viele Fälle zu fassen. Und das Gleiche betrifft auch Workflows. In welchem Workflow arbeitet man? Beispielsweise sollte man auch vielleicht irgendwie so ein bisschen in die Waagschale werfen, wie viel Arbeit nehmen, also wir versuchen ja auch uns unseren Sprecher und Sprechern so leicht wie möglich zu machen. Also auch wenn die in Homestudios arbeiten, wie ja viele von ihr ja auch, wie viel Arbeit nimmt mir trotzdem das Studio ab? Wie viel Vorbereitung, wie viel Regie, Nachbereitung, Aufbereitung? Ne, dann gibt es die Leute, die sagen, schick mir das gemastert, ja, oder sagen wir, nee, ich bereite dir das so auf, schick mir die Rohdateien und dann machen wir nochmal einen Korrekturlauf, das bleibt alles bei uns. Ne, da gibt es super viele Modelle und das sind alles Sachen. Und ich glaube, wo es problematisch werden könnte, wie ich denke, ist, dass man so die Flucht nach vorne macht und immer teurer wird, was ich verstehen kann. Und Inflation muss man natürlich ausgleichen. Allerdings birgt das doch meiner Meinung nach die Gefahr, dass KI immer attraktiver wird für die Auftraggeberseite. in diesem
das
Moment.
Das könnte sein, aber ich wollte noch mal kurz auch deswegen auf diese, allein auf die Liste eingehen, die ja keine Liste ist. Mhm. Weil vielleicht ist jetzt der gute Zeitpunkt, einfach mal das auch in diesem Podcast mitzuteilen, was ich so oft anderen auch sage. Eigenverantwortung bedeutet, sich mit seinem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Und der Gagenkompass, der ja keine Liste ist, sondern eben ein Gagenkompass, bildet drei verschiedene Mittelwerte in allen Nutzungen aus. Das heißt, in all diesen Nutzungen gibt es noch viel mehr verschiedene Gagen. Das sind drei Mittelwerte. Und es gibt nach oben mehr und es gibt nach unten mehr. Und das gehört meiner Ansicht nach mit zu diesem Beruf, zu sagen, ich verstehe, wo diese Gagen herkommen. Und natürlich muss ich dann Zeit investieren. Da muss ich das, dann muss ich das Glossar durchlesen. Da muss ich lernen, was sind denn diese Nutzungsarten? Da muss ich mich vielleicht mit KollegInnen hinsetzen und sagen, ey, du machst doch Werbung. Was bedeutet denn Motiv? Was bedeutet denn Schnittvariante? Ist das das Gleiche? Was heißt Wiederholung? All diese Sachen. Das gehört mit zu unserer Bildung. Eben unser Handwerk verstehen. Und dann, wenn du das Handwerk verstanden hast, dann kannst du das hinter dir lassen. Dann kommt jemand zu dir und sagt, ey, ich bin ThyssenKrupp und ich möchte 5 Werbespots mit 3 Verwertungen machen. Dann gehe ich nicht dahin und sage, oh, das ist Tabelle Mitte, 700 mal 5 mal 3 ist 35.000 Euro. So, ne? Also nein, natürlich nicht. Da mache ich ein Paket. Dafür muss ich aber nicht einen Paketpreis abgebildet haben, der komplett auch in Stein gemeißelt ist. Nein, ich bin doch Geschäftsfrau. Ich mache Paketpreise, ich mache ein Angebot. Dieser Kompass bildet ja Einzelnutzungen ab. Aber das ist eben wieder diese Eigenverantwortung.
Ja.
Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann nicht zu einem Verband gehen, anrufen und sagen, ich habe hier wieder eine Anfrage, was soll ich denn da machen?
Habt ihr diese Anfragen? Ja. Habt ihr diese Anrufe?
Ja. Ja, wir haben diese Anfragen. Okay. Also ich kann es bei mir erzählen, die Hotline läuft zu mir nach Hause. Die ist nicht immer scharf. Also es gibt auch einen Anrufbeantworter. Und ich finde das wunderbar, wenn Leute anrufen, aber manche verstehen den Verband falsch und denken, in dem Moment, wo jemand in diesen Vorstand gekommen ist, hat er jetzt eine Festanstellung zur Beratung. Und dann landen, und es kommen ja nicht nur Mitglieder, die anrufen, es kommen auch Leute, die SprecherInnen werden wollen, die anrufen. Ich kriege teilweise E-Mails auf meine private E-Mail-Adresse, wie man Sprecher wird. Und das sind so
das
Sachen.
Das bekommen wir auch.
Ja, das kriegt ihr auch natürlich. Und da denke ich immer so, ist interessant und natürlich hast du jetzt schon den ersten Schritt gemacht, dass du aktiv etwas versuchst rauszufinden. Aber Grundlage dieses Berufs ist es, dass du alleine da stehst und es alleine rausfindest und alleine dieses Business aufbaust. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Leute unterschätzen, weil sie nur Kunst sehen und sehen, ich habe eine schöne Stimme. Das ist ein Teil.
Der Schauspielgedanke vielleicht.
Richtig. Und bei uns, wir haben natürlich viel damit etwas zu tun. Wir haben ja durch die Hörbücher mit sehr langformatigen Produkten zu tun. Und was ich auch total verstehen kann, die sehen die Arbeitszeit natürlich. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, der auf jeden Fall auch eingepreist und sinnvoll eingepreist werden muss. Ja. Aber sehr stark in unserem Fall davon abhängt, wie auch die Erfahrung ist. Und da beißt sich der Fuchs so ein bisschen in den Schwanz oder der Hund, wie sagt man? Ihr wisst doch schon, was ich meine.
Die Katze in den Fuß.
Weil die sehr, sehr erfahrenen Menschen sind auch sehr effizient und sehr schnell. Die versprechen sich selten. Die viele von denen tatsächlich lesen sogar Prima Vista. Ja. Und das ist beeindruckend. Ja. Lustigerweise haben wir aber auch immer wieder den Fall, dass von Neulingen, die sagen, ich habe jetzt schon 3 Hörbücher aufgenommen, ich gebe den Preis nach oben, weil es so verdammt viel Arbeit ist. Dann denke ich so, dann ist das vielleicht nicht dein Metier. Und dann wird es natürlich auch schwierig, mit den Gagen das zu verhandeln, weil unsere Kunden gucken natürlich auch darauf, wie ist die Erfahrung, ne? Was hat der schon bei Audible oder die veröffentlicht? Und das ist natürlich, wie du sagst, Anna, ich bin dir sehr dankbar für diesen von deiner Seite für diesen Einwand. Das ist einfach eine Frage, wie wir uns alle in unserer Profession als für Toningenieure und Studios ja nicht anders erstmal aufbauen müssen. Und erstmal bedeutet das viel Arbeit, ein Referenzportfolio zusammenzustellen. Und das macht man natürlich, kommt man, wenn man ganz, ganz neu anfängt, auch erstmal mit dem Preis, um Leute von sich zu überzeugen. Hey, sei froh, dass du mich jetzt so günstig bekommst, weil ich bin so gut, ja, und ich weiß, dass ich so, und wenn ich es noch nicht bin, dann werde ich so gut werden, dass ich dann meinen Preis hochmache. Und dieses Selbstbewusstsein, und das ist bei den Leuten, da haben wir auch schon viele aufgebaut, die vom Hörbuch, die sind natürlich, wir bilden keine Sprecher aus, das muss ich auch nochmal dazu sagen, aber in diesem Segment aufbauen. Also die kommen vielleicht aus anderen Sprachgenres und sagen, hey, ich möchte mit Hörbüchern anfangen. Welchen Weg seht ihr da? Wie können wir das anstellen? Und das geht dann gut. Und mit diesem Selbstbewusstsein und dann, wie du auch gerade gesagt hast, aber das Handwerk muss passen. Das ist sowieso die Grundvoraussetzung. Was natürlich nicht heißt, dass man direkt, weil man eine tolle Stimme hat, bei 450 PFH einsteigen kann. Ja? Das ist natürlich etwas... Ja, da wird
und
schwierig.
Nur die Stimme ist es ja auch nicht, das sagen wir auch immer wieder, ne? Wie du sie benutzt, wie du dazwischen atmest, wie du dir den Text aufteilst, wie du deine Rollen vorbereitest. Also es sind ja eine Million Sachen, die ja irgendwie noch eine Rolle spielen.
Und ich glaube, es ist einfach ganz oft dieses Missverständnis, dass es einfach Reden ist. Ja. Es ist halt nicht Reden. Also du musst schon dafür brennen. Also ein Hörbuch über 6 Stunden aufzunehmen und vielleicht noch 12 vorzubereiten, das musst du gerne machen wollen.
Ja.
Das auch die Vorbereitung, wo keiner mit dir da sitzt, wo du nicht am Mikrofon bist, wo du einfach nur das Buch, klar, wenn du jetzt Prima Vista machst, ist was anderes, aber das machst du ja auch nicht am ersten Tag, das Prima Vista. Das ist ja die Jahre von, ey, ich habe hier immer dreimal das Buch gelesen, bevor ich es eingelesen habe und so. Und ich glaube, das unterschätzen viele, die nicht dafür brennen.
Ja.
Weil dann Prima ist es keine Arbeit.
Einfach nochmal erklärt für Leute, die nicht aus dem Genre kommen oder dieses Handwerk beherrschen, ist wirklich das Lesen zum ersten Mal quasi sich mit dem Text beschäftigen und dabei läuft schon die Aufnahme. Das wäre also Prima Vista lesen.
Genau.
Haben wir sonst noch was nicht erklärt? Wie entstehen also Sprecherpreise? Kunde ruft an, sagt, was er will, du fragst nach, dann weißt du, was er wirklich will. Dann machst du vielleicht einen kurzen Spicker in die Liste oder jetzt haben wir ja Gagenkompass ihn genannt, ne? Also der ist nur eine grobe Orientierung. Mhm. Und dann entsteht aus deinem Bauchgefühl, deiner Erfahrung und diesen Werten ein Preis und dann kommt ihr für den zusammen oder nicht. Kann man so
und
sagen?
Und das machst du nicht am Telefon, sondern das machst du per E-Mail, wo du sehr klar definierst, was da mit drin ist. Das ist alles schriftlich, ja, genau.
Ich muss sagen, also bei uns, ich mache solche Gespräche eigentlich immer am Telefon. Was nicht heißt, dass man danach eine Follow-up-E-Mail macht, um das nochmal schriftlich oder ein schriftliches Angebot hinterher schickt, das ist natürlich klar. Aber da will ich nochmal eingangs auf diese Empathie zurückkommen, weil mir ist es immer wichtig, bevor ich einen Preis nenne für irgendetwas, das beinhaltet oft auch die Sprecherpreise natürlich für unsere Angebote mit unseren Leistungen, ist es mir wichtig, den Kunden zu verstehen. Auch nicht nur das Produkt zu verstehen, sondern mir ist es immer in erster Linie wichtig, das Ziel zu verstehen. Ne, also bei manchen Kunden ist es natürlich bei etablierten Kundenbeziehungen schon klar. Aber wenn ein neuer Kunde kommt, beispielsweise es kommt eine Firma X her, vielleicht Corporate Publishing, und die will ein Hörbuch produzieren oder einen Podcast, dann will ich mir immer, was wollt ihr mit dem Podcast erreichen? Natürlich trifft da auch nochmal preisliche Indikationen drauf zu, wie die Reichweite und so weiter und so fort ist. Aber ich frage mich erstmal, was ist hier wichtig, um dann eigentlich auch Rückschlüsse darüber zu ziehen, was macht hier Sinn für Budget? Also welches Budget ist hier gut aufgehoben? Weil ich will ja dem Kunden nicht immer das Teuerste vorschlagen, irgendwie, um irgendwie Geld zu verdienen. Ich will ja den größten Mehrwert irgendwie bieten. Ich will sagen, hey, wie kann man das richtig cool machen und auch nicht zu überkandidelt, aber auch definitiv nicht so, dass man Kompromisse eingehen muss. Und oftmals ist das einfacher, einfach in so einem lockeren Gespräch nochmal festzulegen, um darauf dann eine gute Informationsgrundlage auch zu haben. Und ebenfalls dann auch damit ist es dann auch oft so, dass wir viel dann mit den Sprechern ins Gespräch kommen und sagen, hey, das ist irgendwie ein Imagefilm, aber irgendwie ist es auch was anderes, das bleibt nur intern, der Kunde möchte so mit einem machen, der will Wurstsalat verkaufen. Ja? Und dann sagt man, ja gut, nee, und das läuft nur einmal. Ja? Und dann ist es wieder was anderes, als wenn wir sagen, Imagefilm 3,5 Minuten. Das finde ich immer wichtig und vielleicht macht es aber doch einen großen Unterschied.
Aber ich meinte auch eher, dass man am Telefon nicht unter Druck irgendwelche Zahlen nennt.
Nee.
Das ist etwas, womit Anfänger große Probleme haben. Sie sagen, und dann rufen die an, es muss ganz schnell gehen. Und du sagst, ey, es ist immer Zeit. Es ist immer Zeit dafür, dass du ein ordentliches Business führst. Und wenn nicht,
Kompliment.
Dann bist du an der falschen Stelle gerade.
Ein Kompliment an dich, Chris. Es ist wirklich so, man hat das Gefühl, du hast ja Bock, dich auch mit den Leuten auf beiden Seiten auseinanderzusetzen.
Unbedingt.
Und das ist auch so deine Passion, ne? Du bist einfach ein Menschenfreund.
I would like to say so, ja. Aber ich glaube schon, also sonst...
Im Business.
Sonst glaube ich, geht man auch in der Branche ein. Also man muss auch Lust haben, also es geht... Man will etwas erschaffen in der Medienbranche. Ne? Man will mit Menschen zusammen, es geht ja im Endeffekt um Kommunikation. Und wenn man versucht, Kommunikation zu erschaffen, egal in welchem Medium, und nicht der Weg dahin ohne Kommunikation stattfinden soll, wäre es, glaube ich, ziemlich schwierig.
Und das ist super schön. Und wir haben hier auch extrem gut kommuniziert. Ich könnte stundenlang weiterreden, weil wir, glaube ich, gar nicht weit voneinander entfernt sind. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht voneinander entfernt. Wir sehen Business sehr ähnlich und ich würde da auch absolut übereinstimmen. Es gibt Tools, wo es sinnvoll ist, Prozesse zu vereinfachen, wenn die Rechte alle geklärt sind und so und alles. Ne? So Datenschutz, all solche Sachen, das ist für uns sehr wichtig. Und die Kunst und eben das Miteinander, das sollten wir am besten immer noch selber machen, meiner Ansicht nach.
Richtig. Und ich bin super gespannt auf die nächste Zeit. Ich denke, in jeder Disruption und in jeder Krise auch liegt auch immer eine Chance. Es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Kalenderspruch, aber ich glaube es tatsächlich, dass auch alle in unseren Professionen, das betrifft ja Studios, Audioagenturen, gar nicht mal zu sprechen von Fotografen und Grafikdesignern und allen anderen Medienschaffenden, betrifft das gleichermaßen. Und ich denke, eigentlich kann es auch für die, die es wirklich ernst meinen und die das lieben, was sie tun, eigentlich auch eine gute Nachricht sein. Weil ich denke, dass die Leute, die von der Kundenseite, die es eh nicht ernst meinen, die kennen wir alle. Wir kennen diese Anrufe und sagen, ich brauche mal eben schnell und billig was. Das sind Leute, wo ich sagen würde, da kann ich gut und gerne drauf verzichten, weil das sind die, glaube ich, auch die Leute, die dann sich direkt mit einer KI zufrieden geben. Da muss man sagen, hey, fair enough, also ich will es auch gar nicht beurteilen, es gibt auch viele Dienstleistungen wie irgendwie, was weiß ich, für ihr wisst alle, irgendein Produkt, was man für 2 Cent auf Amazon kauft, ja, und in China hergestellt wird. Da ist es vielleicht auch allen egal. Da ist es vielleicht auch dem Konsumenten, an die sich das adressiert, ist egal. Die wollen das einfach nur schnell, billig raushauen. Das gibt's in jeder Branche.
Und das würdest du sagen, sind ja auch nicht die Kunden, mit denen du über diesen ganzen Prozess gehen willst, ne? Weil dann ist an jeder Stelle immer wieder knauserig irgendwie, Knauserigkeit erleben und das macht keinen Spaß.
Und ich denke, und das merken wir auch, und ich bin mir sicher, das ist bei euch genauso. Die Leute, die am härtesten verhandeln, sind auch immer die, die dann irgendwie am unzufriedensten sind, obwohl die vielleicht dann doch das günstige Produkt bekommen. Das ist wie so ein Naturgesetz. Und ich glaube, wenn wir alle, die es wirklich ernst meinen und die sagen, hey, wir wissen und mit dem Selbstbewusstsein auch und einer Erfahrung auf dem Markt auftreten, wir wissen, was wir können. Und ich glaube, das wird so schnell keine KI machen. Und wir konzentrieren uns darauf, das zu tun, was menschlich ist, erkennen aber auch an. Und ich glaube, das ist unsere Pflicht zu sagen, hey, okay, das haben wir auch gemacht, der Teil von unserem Dienstleistungsportfolio, ich glaube, der wird irgendwann vielleicht wegfallen und dann müssen wir uns auf was anderen Schwerpunkt suchen und die wird es geben. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und nicht dieses Race to the Bottom mitmachen, aber auch natürlich zu Preisen, die kompetitiv sind, ich glaube dann, das sage ich jetzt als vielleicht Menschenfreund, Optimist, wie auch immer, dann wird uns auch diesen Leuten nicht die Arbeit ausgehen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben vielleicht, können uns auf die Kunden konzentrieren, die das wertzuschätzen wissen.
Dann wäre meine Frage, wenn wir jetzt in 5 Jahren irgendwo bei Audible oder einer anderen großen Distribution aufschlagen als Kunden, wie viel Prozent der Hörbücher, die wir da finden, sind denn dann von der Maschine gesprochen, deiner Meinung nach?
Ich glaube gar keine. Lass uns in 5 Jahren treffen und sagen, ob wir uns recht gehabt haben oder nicht.
Voll, ja, voll.
Und ich glaube gar keine. Ich glaube, dass diese Hörbücher, die von KI gesprochen werden, nicht zum Verkauf gestellt werden, sondern automatisch auf Kundenseite vielleicht sogar lokal generiert werden, wie durch so eine App. Die werden einfach vorgelesen. Aber das Produkthörbuch zum Kaufen wird sich, glaube ich, ausschließlich, dass Leute dafür ausgeben, auf sehr guten Lesungen von renommierten Schauspielern oder Hörspielen und Hörbuch Plus, wie wir es nennen, dazu werden wir auf der Messe was vorstellen, fokussieren. Das ist unsere Zukunftsaussicht und wir werden sehen, ob wir recht behalten.
Welche Messe? Wo müssen wir euch besuchen?
Frankfurter Buchmesse.
Cool. Ist ja jetzt im September.
Im Oktober, genau.
Oktober, ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt nicht. Ist ja jetzt im Oktober. Und da habt ihr quasi einen eigenen Stand. Was können wir da erwarten? Vielleicht noch kurz als Vorschauer.
Also ein Produkt, was wir mit unserer Software namens Audiobook Production Partner vorstellen, wird ein neues Feature vorgestellt. Und das vereinfacht grundlegend das Casting und die Auswahl der Stimmen für das Hörbuch.
Wow.
Das haben wir gesehen, dass es ein riesen Need ist von Kundenseiten. Das heißt, ihr seht auch, also wir setzen voll auf menschliche Stimmen und wir haben viel mit unseren Kunden gesprochen, wie wir denen bei menschlichen Stimmen noch mehr Arbeit abgeben können in der Auswahl der Stimmen. Und da haben wir durch Data Science noch einige Sachen, die wir den Kunden mit auf den Weg gehen können, an Kontextinformationen über Sprecher, über Sprecherinnen, über die Marktsituation und so weiter und so fort, was wir aggregiert in einem Tool unseren Verlagskunden gerne zur Verfügung stellen würden.
Sehr spannend.
Und das ist ein Teil und natürlich auch unsere Hörbuch-Hörspiel-Hörbuch-Plus-Produktion werden wir vorstellen. Wir haben einige Veranstaltungen, die wir machen. Wir haben Live-Lesungen, und auch einige Panels zu Themen rund um das Thema Hörbuch, die wir an der Messe und an unterschiedlichen Bühnen stattfinden lassen.
Wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Das war sehr aufschlussreich und spannend. Und in 5 Jahren hören wir uns wieder, würde ich sagen.
Ich bitte darum.
Absolut, da fahren wir ein Update.
Ja.
Cool, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke euch für die Einladung.
Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge, wenn wir mit Professor Dr. Tim Dornes und Professor Dr. Sebastian Stober über ihre Studie Urheberrecht und Training generativer KI, technologische und rechtliche Grundlagen sprechen werden.
Bis dahin schreibt uns gerne an ja@wirmussensprechen.de, wenn ihr mitsprechen wollt, vielleicht ja auch Gast dieses Podcasts werden wollt. Und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst.
Bis dahin, ciao.
Bis zum nächsten Mal.